Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unserer Kooperationspartner entstanden.
Über Geld zu sprechen gilt oft als Tabu. Doch gerade das ist unerlässlich. Auf den Girokonten und Sparbüchern der Österreicher liegen Vermögen, die kaum Zinsen abwerfen. Der Grund? Oft fehlt es an ausreichender Finanzbildung, der sogenannten Financial Literacy. Der richtige Umgang mit Geld beginnt früh und bleibt ein Leben lang wichtig. Finanzbildung ist ein fortlaufender Prozess, der uns auf dem Weg zur finanziellen Sicherheit begleitet. Doch wie treffen wir die richtigen Entscheidungen für unser hart verdientes Geld? Und welche Rolle spielen Banken, wenn es um fundierte Beratung geht? Über den richtigen Umgang mit Geld, Zinsen und Wertpapieren diskutiert Michael Köttritsch im Studio der Presse mit Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO und Finanzvorständin der Erste Bank Österreich, und Erich Kirchler, Wirtschaftspsychologe an der Universität Wien.
Es geht um Financial Literacy, es geht um Finanzbildung. Gerda Holzinger-Burgstaller, da muss ich Sie gleich einmal fragen, die italienische Ökonomin Anna Maria Lusardi ist ja eine große Verfechterin des Taschengeldes. Wie hat es bei Ihnen ausgesehen? Haben Sie Taschengeld bekommen?
Ja, ich habe erfreulicherweise Taschengeld bekommen und Sie haben zuerst die Groschen angesprochen. Also ja, ich habe noch Schilling und Groschen bekommen und ich glaube, das ist extrem wichtig, einerseits Taschengeld zu bekommen, um den Umgang mit Geld zu lernen und vor allem hier auch Geld zum Thema in der Familie zu machen. Ich glaube, das ist extrem wichtig.
Ja. Haben Sie damals, als Sie Taschengeld bekommen haben, dann das irgendwie aufgeteilt? Haben Sie ein Sparziel gehabt oder wie sind Sie umgegangen damit?
Ja, aufgeteilt natürlich, weil das Taschengeld war meistens und dann oft anfangs sehr rasch zur Neige. Und natürlich beginnt man dann damit, umzugehen, zu planen und zu lernen, dass man sich etwas einteilen muss und nicht am ersten oder zweiten Tag, also ich habe es wöchentlich bekommen, am ersten oder zweiten Tag alles auszugeben. Aber das ist natürlich ein Lernprozess und genau das ist auch, das, glaube ich, das Geheimnis dahinter. Und Sparziele, ich glaube, das ist etwas, was vor allem in meiner Generation und auch in den Generationen in der Vergangenheit sehr hoch geschätzt wurde und auch für wichtig erachtet wurde. Das war immer ein Thema und natürlich, man hat gespart auf besondere Spiele, besondere Gewandgegenstände. Ich kann mich erinnern, ich habe auf Schuhe gespart. Also ja, alles war dabei.
Über das Sparen werden wir dann später noch ein wenig intensiver zu sprechen kommen. Erich Kirchler, auch an Sie die Frage, haben Sie Taschengeld bekommen?
Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich Taschengeld bekommen habe oder nicht. Aber natürlich zum Geburtstag, zu bestimmten Anlässen gab es Geld für kleinere Arbeiten zu Hause ebenfalls. Und ich kann mich aber sehr gut an mein Sparschwein erinnern, wo es geheißen hat, da muss ich sparen, da soll ich sparen, um mir später dann Wünsche erfüllen zu können. Ich hatte Schwierigkeiten, mein Sparschwein war nicht transparent. Also Schwierigkeiten mal zu verstehen, dass das Geld nicht weg ist, wenn ich es da reinwerfe. Das habe ich aber dann gelernt. Und ich kann mich sehr gut erinnern, am Weltspartag zur Bank zu gehen, gelobt zu werden und ein kleines Geschenk zu bekommen. Das also war wirklich motivierend.
Da muss ich den Wirtschaftspsychologen gleich fragen, ist es besser, ein transparentes Sparschwein zu haben oder eines, das undurchsichtig ist?
Naja, ich denke, altersspezifisch, aber tatsächlich, wenn wir schauen, Kinder mit 4, 5, wenn das Geld weg ist, wenn ein Objekt weg ist, dann tun sie sich auch schwer zu glauben, dass es immer noch da ist, halt nicht sichtbar.
Das heißt, zuerst ein transparentes und dann
so würde ich vorschlagen. Bemalt. Ja, unbedingt. Also es ist nicht weg, es ist nur nicht sofort verfügbar.
Ja. Wir wollen über Finanzbildung sprechen, über Financial Literacy. Und da gleich einmal die Frage, wie steht's denn um die Financial Literacy in Österreich?
Ja, lassen Sie mich die Frage gerne aus zwei Sichtweisen heraus beantworten. Einerseits sehen wir, es gab vor kurzem eine Studie der OECD, die Österreich grundsätzlich ein gutes Zeugnis ausgestellt hat. Also wir kommen dort auf Platz 2. Man glaubt das gar nicht im Sinne der Finanzbildung und auch was das finanzielle Wohlbefinden anbelangt. Das ist natürlich ein Durchschnittswert, das ist ganz klar. Ich glaube, das, was wir auch in dieser Studie gesehen haben, und das ist auch unsere erlebte Praxis, dass es sehr segmentabhängig ist. Also im Vergleich zu vor 3 Jahren hat sich etwas getan. Es gab ja viele Finanzbildungsinitiativen, einerseits vom Finanzministerium. Sie wissen, wir haben mittlerweile ein Schulfach, das sich Finanzbildung nennt, beziehungsweise integriert in den Plan in mehreren Fächern. Auch diesen Schulversuch gibt es. Das heißt, mittlerweile gibt es auch die Etablierung im Bildungswesen, was ich für extrem wichtig und erfreulich halte. Und was wir aber sehen, wir haben vor kurzem eine Jugendstudie gemacht, zwar im Jänner diesen Jahres, wo wir schon eigentlich sehr erschreckende Ergebnisse bekommen, dahingehend, dass sich junge Menschen nicht gut vorbereitet fühlen, wenn es um das Thema Finanzen geht. Und das betrifft fast jeden zweiten Jugendlichen. Noch schlechter, wenn man sich die Geschlechter vor Augen hält. Also bei Mädchen ist die Situation noch dramatischer, als es bei Burschen ist. Und hier müssen wir natürlich ansetzen, einerseits als Bank, aber natürlich auch als Gesellschaft.
Gibt es eine Erklärung, warum es so große Geschlechterunterschiede gibt?
Zum einen ist es wahrscheinlich so, dass Mädchen und Burschen spezifische Themen als attraktiv finden, die sie in ihrem Geschlecht attraktiv machen. Für Mädchen ist es vielleicht nicht so attraktiv, wenn sie da über Geld und Finanzen groß reden, für Burschen schon. Und insofern wiederholt sich etwas. Ist das wirklich so ein Zirkel, der sich wiederholen kann? Zum anderen ist es tatsächlich auch oft so, dass dann, wenn man zum Beispiel Mathematikprüfungen als solche bezeichnet oder Geldfragen, wo viel Mathematik und Statistik drinnen ist, abprüft, dass dann diese Geschlechtsstereotypen sichtbar werden aufgrund des Bedürfnisses, eben der eigenen Geschlechtsrolle zu entsprechen. Nicht unbedingt ist das Wissen notwendigerweise verschieden, aber die Antworten sind entsprechend unterschiedlich. Da muss man sehr sensibel prüfen.
Wir haben jetzt sehr viel über das Wissen gesprochen. Das Wissen hat ja so an sich, dass man mit mehr Wissen auch immer mehr Fragen stellt und noch mehr Fragen stellt. Und der entscheidende Punkt ist ja, dass man auch ins Tun kommt. Wie sieht's da aus? Gelingt dieser Schritt vom Wissenserwerb dann auch in die Umsetzung?
Nein, wir sehen zu wenig Tun. Und das ist genau das, wo wir auch versuchen, Anknüpfungspunkte zu finden, als Bank hier wirklich Lösungen anzubieten und auch zu verstehen, warum Menschen es nicht tun. Ist es ein Angstgefühl? Ist es eine Unsicherheit? Gerade wenn wir uns das Thema investieren vor Augen halten. Also wir haben mehrere auch verhaltensökonomische Analysen und Versuche gemacht, um zu sagen, woran scheitert es, wenn es nicht das Wissen ist? Was hält Menschen davon ab? Und vielleicht ein paar Beispiele, die ich hier gerne erwähnen möchte, ist einerseits der Glaube, dass man für dieses Thema Fachwissen braucht. Das ist eine der großen Hürden, die Menschen davon abhält, zu investieren. Oder was wir auch gesehen haben, Menschen haben oder schätzen potenzielle Verluste oder tatsächliche Verluste, die sie sehen, ist ein viel wichtigeres Thema als potenzielle Gewinne. Also diese Asymmetrie in der Einschätzung hält viele Menschen davon ab, zu investieren. Und auch eigentlich ein wirklicher Mythos, möchte ich so sagen, die Meinung, es braucht große, sehr große Geldbeträge, um zu investieren. Für mich zahlt sich das gar nicht aus. Das ist eine Mär, die von vielen geglaubt wird. Also, aber es ist ab 50 Euro, ab 100 Euro pro Monat sehr sinnvoll und wirklich eine gute Möglichkeit, hier auch zu investieren und nicht nur auf der Sparseite vorzusorgen. Und ich glaube, es gibt viele Bereiche, und da wird der Herr Professor noch viel mehr Beispiele nennen können, warum Menschen nicht ins Tun kommen. Und vielleicht ein letztes Beispiel, das ich hier noch nennen möchte, weil ich glaube, das ist auch der Auftrag an uns alle hier, das Thema immer wieder zu adressieren, Awareness zu schaffen, ist, wir wissen, dass das Umfeld, das soziale Umfeld einen extrem großen Hebel hat. Also wenn man in seinem Umfeld Menschen hat, die investieren, die sich mit dem Thema Wertpapier, mit dem Thema Geld auseinandersetzen, ist das einer der größten Hebel, den wir haben, um das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Deswegen bin ich extrem dankbar für diese Möglichkeit heute und wir müssen es tagtäglich in unserem Bekanntenkreis und in unserem beruflichen Alltag immer wieder erwähnen.
Wir haben jetzt so oft vom ins Tun kommen gesprochen. Was ist denn so der erste Schritt oder was sind denn so die ersten Schritte dieses Tuns, damit wir es auch ein bisschen plastisch machen? Wo schaut man da hin? Ist das ein Kassasturz oder wie kann man sich so erste Schritte vorstellen?
Ich glaube, der Kassasturz ist ein schönes Beispiel im Sinne von, man muss wissen, wo seine eigene Startposition ist, um zu definieren, wo möchte ich hin. Der Kassasturz ermöglicht zu sagen, wie hoch ist mein Rahmen, welche Mittel kann ich denn mittelfristig, langfristig beiseite legen und investieren. Und das zweite Thema ist natürlich, sich auch zu überlegen, wofür. Die klassische Frage, die Sie mir auch davor gestellt haben, ist es die Altersvorsorge, ist es vielleicht eine Eigentumswohnung, was auch immer es ist, es sind viele Möglichkeiten und wenn man ein Ziel vor Augen hat, wissen wir auch, dass es oft leichter ist, hier wirklich in dieses Tun zu kommen. Also das würde ich auch jedem empfehlen und natürlich eine Beratung bei der Erste Bank oder bei irgendeiner Bank, also hier wirklich auch all meine Mitbewerber möchte ich erwähnen, ist auf jeden Fall sinnvoll.
Ja. Was bringt den Menschen ins Tun? Aus einer
Ja, ich wollte nur sagen, tatsächlich Wissen und Handeln sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das wissen wir. Wenn wir noch so viel über Radfahren hören, heißt das nicht, dass wir nicht runterfallen, wenn wir zum ersten Mal aufsteigen. Und in dem Fall scheint es mir auch so zu sein, dass da sehr viel Wissen vermittelt werden kann, aber noch der Mut fehlt zu handeln. Und ich glaube, dass neben der Awareness, Bewusstsein schaffen, das ist besonders wichtig, auch Hilfestellungen anbieten über wirtschaftliche Phänomene generell und Finanzthemen insbesondere. Aber ich denke, dass ein spielerischer Umgang, auch spielerische Simulationen zum Beispiel in der Schule sicher sinnvoll wären, wo man also übt, vielleicht Börse übt oder Kontoführung übt, mentale Kontoführung übt, ähnliches mehr. Dass das die ersten Schritte wären. Und dann gibt es tatsächlich viele Hilfestellungen. Sie wissen das besser als ich. Erste Bank tut viel und andere Institutionen, wo Apps zum Beispiel zur Verfügung gestellt werden, wo man sich überlegt, mit meinem Geld, das ich zur Verfügung habe, was kann ich damit tun? Wofür brauche ich, wie viel brauche ich für, was weiß ich, Lebensunterhalt, für Wohnung und so weiter, wie viel will ich sparen, kann ich sparen, um ein näheres oder weiter entferntes Ziel zu erreichen. Diese Apps sind durchaus hilfreich, wenn man selbst Schwierigkeiten hat, die Kontrolle zu behalten und diese mentale Buchführung nicht gelernt hat oder nicht durchführt. Damit, glaube ich, kommt man tatsächlich dann ins Handeln.
Vielleicht können Sie die mentale Buchführung kurz erklären.
Naja, wenn Sie sich vorstellen, nehmen wir irgendeinen Haushalt. Es gibt ein Einkommen, 100. Damit muss man sozusagen bis zum Ende des Monats auskommen. Man weiß, man braucht für Wohnung eine bestimmte Menge, für Lebensmittel eine Menge, Freizeit auch, Kleidung eventuell. Und man muss was zurücklegen für später. Ich rede jetzt noch gar nicht von Pension, was ein besonderes Thema ist. Da ist es sinnvoll, sozusagen die 100 aufzuteilen und mehr oder weniger klar, mehr oder weniger konkret einzuteilen, wie viel ich wofür ausgeben kann. Das hilft mir, auch festzustellen, die Kontrolle zu bewahren und festzustellen, wo ich am 15. mit dem Bereich Freizeit stehe, beispielsweise. Und wenn da nichts mehr drauf ist, dann muss ich mich einschränken. Das sind so Hilfestellungen, diese mentale Buchführung, die auch durchaus eine konkrete sein könnte. In den Apps sind sie ja meistens konkrete Einteilungen. Aber dieser Überblick, diese Kontrolle, die ist wesentlich. Und wir wissen, die Kontrolle ist nicht immer gegeben, wohl aber eine große Kontrollillusion, der wir zum Opfer fallen können.
Ich möchte hier eine Ergänzung anschließen, weil das wirklich das perfekte Beispiel ist, genauso wie Sie es beschrieben haben. Als Erste Bank haben wir den Financial Life Park. Wenn Sie bei uns am Erste Campus sind, gleich links, wenn Sie reinkommen, mittlerweile haben wir dort schon mehr als 120.000 Jugendliche begrüßen dürfen. Und eine der ersten Stationen in diesem Financial Life Park befasst sich mit dem Thema, wofür gibt der österreichische Haushalt im Durchschnitt wie viel Geld aus? Und es gibt 5 Stationen, es ist eben das Wohnen wird adressiert, das Freizeitthema, Sparen, Mobilität, sämtliche Lebensbereiche werden abgefragt und jeder Besucher darf dort schätzen, wie viel wird denn ausgegeben und es ist sehr oft sehr weit weg von der Realität und das ist genau das, was Sie sagen, zu wissen, wo viel muss man wie viel ausgeben, wenn ich vielleicht einmal eine eigene Wohnung beziehen möchte, auch als Jugendlicher, als Lehrling, als junger Erwachsener, wie viel muss ich denn rechnen für Wohnungskosten und wie viel bleibt mir dann noch über und hier gibt's wirklich immer große Aha-Erlebnisse. Das sind nicht nur bei Menschen, die schlecht gebildet sind, sondern einfach, sie glauben vor allem im Medienkonsum, ein Beispiel, wird immer eigentlich die Zahl zu hoch eingeschätzt, weil das ein Lebensbereich ist, der für junge Menschen extrem wichtig ist. Freizeitbereich wird zu hoch eingeschätzt, weil der für junge Menschen natürlich ein viel, viel größeres Gewicht hat. Wohnen wird tendenziell unterschätzt, Ernährung wird sehr massiv unterschätzt. Also das ist immer ein sehr spannendes Bild und, glaube ich, immer ein extrem guter Einstieg.
Wir waren noch bei dem Thema, wie kommt man ins Tun? Was sind denn so Trigger, um dann auch tatsächlich ins Tun zu kommen?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass sozusagen das soziale Umfeld eine ganz große Rolle spielt. Wenn es ein Thema ist, sich mit Geld auseinanderzusetzen, mit, was weiß ich, Kreditnahme, mit Kaufverhalten und ähnliches mehr, dann wird es auch attraktiv. Diese Handlungsanweisungen, eben mentale Buchführung oder konkrete Buchführung, sind ein konkreter Hinweis darauf, wie ich umgehe mit dem Geld, wie flexibel ich dann auch umschichten kann und ähnliches mehr. Aber tatsächlich lernen wir in erster Linie den Umgang mit Geld zu Hause. Und wenn man sich anschaut, wie die Gewohnheiten sind, dann sieht man, das sind die Gewohnheiten, die die Eltern hatten, die die Großeltern hatten. Obwohl sich die Welt geändert hat inzwischen, hängen wir dem immer noch nach. An der Börse zocken ist riskant, das tut man nicht. Über Geld spricht man nicht. Wir machen es zwar heute, aber gehört sich nicht.
Wir machen was Unerhörtes. Wie können wir außer durch diese Diskussion, durch dieses Gespräch, diesen Glaubenssatz, über Geld spricht man nicht, durchbrechen?
Ich glaube, im Rahmen dieser Jugendstudie, die ich vorhin erwähnt habe, haben wir auch diskutiert, wie schaffen wir es vor allem bei jungen Menschen hier ein bisschen ein anderes kulturelles Mindset hinzubekommen. Es wäre schön, wenn wir das Geldleben zu einem Lifestyle-Thema machen können. Das muss uns gelingen und dann sind wir genau dort, wo Sie das beschrieben haben. Wenn es cool ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ich glaube, dann haben wir einen großen Schritt gemacht. Das, was wir auf Bankenseite tun und speziell in der Erste Bank tun, ist, wir versuchen wirklich mit sämtlichen Kanälen und sämtlichen Möglichkeiten das Thema attraktiv zu machen, im Sinne zum digital einfach zugänglich. Das ist etwas, worauf vor allem junge Menschen gut ansprechen. Das heißt, es muss eine tolle Customer Experience, eine tolle Customer Journey sein. Mit wenigen Klicks muss man dorthin kommen. Man muss die Informationen finden, leicht finden. Und auch das wurde schon angesprochen. Es heißt so schön auf Neudeutsch Gamification. Das heißt, man muss hier wirklich mit spielerischen Methoden das Thema versuchen, zum Publikum zu bringen. Und das wird wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich sein für junge Menschen im Vergleich zu Erwachsenen. Und auch dort sehen wir, dass es durchaus noch Handlungsbedarf gibt, weil, wie gesagt, die Volumina und die großen Volumina, die momentan schlummern auf Girokonten oder Sparkonten, die liegen ja nicht bei jungen Menschen, die liegen bei Erwachsenen und vor allem auch Menschen, die im Berufsleben stehen, die in vielen Bereichen eine Expertise haben, auch die müssen wir ins Tun bekommen. Und dort ist wahrscheinlich der Ansatz ein anderer als bei einem 15-, 16-Jährigen, wie wir dort einen Trigger auslösen können.
Was sind die wichtigsten Grundlagen der Finanzbildung, die jeder und jede kennen sollte?
Aus der Praxis gesprochen, diese Budgetsicht, wo stehe ich zu wissen, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben und kommt hoffentlich ein Plus und kein Minus raus, ist aus meiner Sicht die zentrale Komponente, die man wissen muss. Und wenn ich es auf ganz wenige beschränken, ich möchte nicht auf drei, aber dann kommen wir gleich wieder in weniger wichtige. Ich glaube, das ist für mich das Um und Auf und als zweite Komponente den Willen und die Überzeugung, dass wenn man sich mit seinem Geldleben auseinandersetzt, wenn man Zeit investiert, hat man gewonnen. Diese zwei Lehren würde ich jedem mitgeben.
Und ich würde sagen, in Finanzangelegenheiten soll nicht der Bauch entscheiden, sondern der Kopf. Also nicht das System 1 oder spontane, impulsive Entscheidungen sind zu treffen, sondern durchaus analytisch. Immer noch keine Garantie für Erfolg, aber es ist wahrscheinlicher, dass man dann einen Erfolg einfährt. Wenn man Lusade nimmt, dann geht es um Zinsrechnen, um Wahrscheinlichkeiten und Verstehen von Diversifizierung und Risikominimierung.
Das war der Pressepodcast zum Thema Financial Literacy. Wir bedanken uns fürs Zuhören.